Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ostern, liebe Gemeinde, ereignete sich ja in Jerusalem auf dem Friedhof. Die Frauen kommen zum Grab. Ich möchte Sie mal mitnehmen heute auch auf einen Friedhof, der ein Grab zeigt vor 150 Jahren. Noch schön erhalten, das Grab. Es befindet sich in Schweden, in der Kleinstadt Vimmerby. Und zu diesem Grab kam eines Tages auch eine Frau. Es war Astrid Lindgren. Als Jugendliche schlenderte sie über den Friedhof ihres Heimatortes und wurde auf dieses für sie damals jahrzehntealtes Grabkreuz aufmerksam und wurde nachdenklich. Zwei Brüder, die im selben Jahr verstorben sind und dort beerdigt sind. Und sie hat sich ausgedacht, wie kann das gewesen sein? In ihrem Buch Die Brüder Löwenherz hat sie dann daraus eine Geschichte gemacht und sich da auch mit ihren eigenen Vorstellungen über die Totenauferstehung verknüpft. Aus dieser Geschichte, aus diesen Brüdern, entwickelt sich die Geschichte, einer der Brüder ist krank, schwer krank und muss sterben. Der ältere Bruder tröstet ihn und sagt, wenn du gestorben bist, dann kommst du als Taube zu mir ans Fenster und überbringst mir einen Gruß aus der anderen Welt. Dann weiß ich, du lebst und du wartest dort auf mich. Und 90 Jahre später komme ich dann hinterher. Die Jahre vergehen im Himmel sowieso wie im Fluge. Und du sitzt da oben irgendwo am See und angelst und ich bin dann wieder bei dir. Und dann kam es alles ganz anders. Der weise, ältere, gesunde Bruder verstarb plötzlich durch einen Unfall noch vor dem Schwerkranken. Und dieser verzweifelte nun allein in seiner Krankheit zurückgelassen und resignierte. Das ist doch alles Hirngespinst, Ammenmärchen. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Mein Bruder ist fort und ich bin allein und es gibt keinen Trost, weder für ihn noch für mich. Lindgren schildert sehr ausführlich diese Trostlosigkeit dieses Sterbeprozesses, wie der Bruder allein für sich ist und nichts hat, wo er sich festhalten kann. Doch da erscheint plötzlich eine weiße Taube am Fenster, ein Gruß aus einer anderen Welt, der deutlich macht, es geht doch weiter, ich bin bei dir, ich warte auf dich. Und auf einmal waren alle Zweifel wie fortgelöscht. Er war getröstet, voller Hoffnung. Und dieses Erlebnis der Begegnung mit dem verwandelten Leib des älteren Bruders wurde dem Jüngeren nun zum Trost in seinem Todeskampf. Astrid Lindgren lässt ihn dann nach schwerer Krankheit und Tod unter Kirschblüten in einer anderen Welt aufwachen und seinen Bruder dann tatsächlich beim Angeln wiederfinden. Das beginnt das eigentliche Abenteuer dieses Kinderromans. Aber was Astrid Lindgren in dieser Eingangsphase auf ihre Weise sehr schön geschildert hat, diese christlichen Auferstehungserwartungen, kindgemäß herausgearbeitet, dass die Botschaft von einem Weiterleben nach dem Tod, man hört es so, aber es ist ein billiger Trost, es ist eine wertlose Botschaft, die nicht das Herz dessen erreicht, der es gehört hat. Bis nicht irgendwann diese Taube am Fenster erscheint oder ein Zeichen. Dazu kommt eine eigene Erfahrung. Erst als die Taube da erschien, bekam die Erzählung des älteren Bruders Glaubhaftigkeit. Der kranke Junge konnte die Geschichte annehmen und sich von Hoffnung erfüllen lassen. Wir können das Bild wieder rausblenden. Liebe Gemeinde, die Ostererfahrung der biblischen Berichte besteht im Grunde aus zwei Entdeckungen. Das eine ist, was wir als Evangelium gehört haben, das leere Grab. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu wussten, was Jesus vorhergesagt hatte, so wie der kranke Bruder um die Geschichte seines älteren Bruders. Aber angesichts des Leidens Jesu, des Kreuzes von Karfreitag, waren diese Vorhersagen wie weggeblasen, haltlose, an den Haaren herbeigezogene Trostgeschichten, die mit der Wirklichkeit aber auch überhaupt nichts zu tun haben, die hinten und vorn nicht stimmen. Erst als das leere Grab ins Spiel kommt, gewinnen sie an Bedeutung. Der weggewälzte Stein, die Schweißtücher, das leere Grab, die Stimme des Engels weckten für die Frauen so eine Hoffnung, zogen sie raus aus ihrer verzweifelten Blindheit. Halt, da ist doch was, da kann was dran sein. Sie sind regelrecht wachgerüttelt und elektrisiert. Jetzt können sie eins und eins zusammenrechnen. Durch ihre Erfahrungen wurde zunächst erstmal Hoffnung geweckt. Liebe Gemeinde, und dazu sind wir heute Morgen hier, um diesen Teil 1 der Osterentdeckung auch für uns zu machen, dass Jesus nicht einfach so nur von der Welt gegangen ist, wie der ältere Bruder von den Brüdern Löwenherz es gehört hat, sondern dass er uns auch vorher gesagt hat, ich werde sterben und wieder auferstehen. Teil 1 dieser Osterentdeckung ist, was wir uns von den biblischen Zeugen her sagen lassen dürfen. Diesen historischen Befund, das leere Grab. Und die Jünger waren verängstigt und wirklich am Ende und hatten nicht mehr die Energie, daraus noch eine Erfolgsgeschichte zu drehen. Nein, dass sie den Leichnam Jesu gestohlen haben sollen, wie der hohe Priester als Gerücht streuen ließ, ist vor dem Hintergrund der Seelenlage der Jünger zutiefst unglaubhaft. Aber dann trifft die Jünger diese Beobachtung, die sie auch ratlos macht und verwundert. Und bei den Frauen hier Furcht und Schrecken hatten sie erfasst. Keine Osterfreude, sondern erstmal Teil 1 der Osterentdeckung, einfach erstmal nur ein Aufgeschrecktsein und eine Ratlosigkeit. Aber auch eine Hoffnung, ein neuer Horizont. Irgendwie ist doch nicht alles aus. Die Osterentdeckung Teil 1, das Grab ist leer, ein Indiz, es kann durchaus etwas passiert sein, aber was, das bleibt noch offen. Auf alle Fälle dürfen wir sensibilisiert sein. Damals ist etwas scheinbar Unmögliches passiert. Was genau, das wussten die Jünger auch erst noch nicht. Haben vielleicht die jüdischen Oberen ihn fortgeschafft, dass er nicht als Märtyrer verehrt wird, oder hat der Gärtner ihn fortgeschafft? Wir hören den Predigttext aus Johannes 20 von Marias Begegnung mit dem Auferstandenen. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin hast du ihn gebracht? Ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich zu ihm um und rief, Rabuni, das ist Hebräisch, mein Lehrer. Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Das ist nun Teil 2 der Ostererfahrung, dass vereinzelte Menschen Jesus wirklich begegnen und erleben. Aber es ist anders als zuvor. Jesus, der Auferstandene, lebt nicht so weiter wie Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde und dann wieder seine Schafe hüten ging, sein Dach ausbessern und sein Feld bestellen. Nein, die Begegnung Jesu mit Maria macht schon deutlich, es ist irgendwie anders als vorher. Und wir schauen uns die Berichte zu Ostern an, dann fällt auch auf, dass manches nicht so leicht zu verdauen ist. Jesus wird gar nicht ohne weiteres erkannt. Die einen halten ihn für einen Gärtner, die anderen für einen Wandersmann, andere für einen Geist oder andere für den Fischer am See Genezareth. Warum erkennen sie ihn denn nicht? Auch hat Jesus geisterhafte Züge an sich. Er verschwindet, er taucht auf, wie es ihm beliebt. Er geht durch Wände und begegnet den Jüngern hinter verschlossenen Türen. Man darf ihn nicht berühren, weil er einen noch besonderen Leib hat. Natürlich war er auch schon vorher über das Wasser gegangen und hat Wunder getan, Wasser in Wein verwandelt. Aber das waren dann eher so die Ausnahmen. Hier nach Ostern erscheint Jesus eher die Ausnahme als das Normale. Und die Ausnahme ist, dass Jesus als normaler Mensch erscheint. Und doch wird deutlich, es geht weiter. Jesus ist da, er erscheint den Jüngern, man kann ihn erfahren. Ostererfahrung 1, Jesus kündigt an, es wird etwas geschehen. Dieser historische Fakt des leeren Grabes mit der daraus resultierenden Erwartungshaltung, er lebt, er kann uns begegnen, ist die Voraussetzung für die Ostererfahrung 2, dass Menschen Jesus wirklich begegnen, leibhaftig. Das beides zusammen macht Ostererfahrung aus und hat den Jüngern verdeutlicht, er ist wirklich auferstanden. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, da wurde das Leben verändert. Das hat eine Sprengkraft entwickelt. Aus der verschüchterten Schar der Hinterbliebenen entstand eine selbstbewusste neue Weltreligion. Sie steht auf dem Fundament der Auferstehungszeugen. In diese Schar hat sich bald auch darauf der Apostel Paulus eingereiht. Er sagt, ich bin ein Apostel, denn mir ist der Auferstandene erschienen. Obwohl Paulus kein Apostel im engeren Sinne war, denn er ist Jesus nicht zu irdischen Lebzeiten begegnet. Aber Paulus bleibt nicht bei diesen historischen Zeitzeugen für die Auferstehung stehen, sondern sagt, genauso wichtig wie die Zeitzeugen des Auferstandenen ist es, dass ich selbst ihm begegnet bin, dass er mir erschienen ist in diesem Lichtstrahl vor Damaskus, dass er mich erblinden ließ und in der Stimme vom Himmel mich zur Umkehr gerufen hat. Liebe Gemeinde, hier, diese Paulus-Geschichte ist so die Brücke von den Begegnungen des Auferstandenen mit den Aposteln hin zu uns heute. Jesus ist auferstanden, in den Himmel gefahren, aber danach ist er auch immer wieder spektakulär, wie bei Paulus vor Damaskus, oder unspektakulär durch Führungen mitten im Alltag. Die Apostelgeschichte ist voll davon, von lauter kleinen Begebenheiten, wo sich Türen auftun, Türen schließen, Gottes Geist führt und leitet und Weisung gibt. Führungen im Alltag, die deutlich machen, da ist jemand, der leitet und lenkt diese Ausbreitung der Kirche. Und sein Erscheinen ist gar nicht mal so viel anders als damals, wie es die Jünger zu Ostern erfahren haben, die meistens von seiner Auferstehung wussten und zweitens dann aber es dann selber erleben mussten. Jesu Erscheinen heute ist auch nicht weniger zweideutig wie sein Erscheinen Ostersonntag und danach. Auch da hat man ihn mit anderen verwechselt. Auch da gab es Gottes Begegnung, wo wir auch heute bei Gottes Begegnung sagen, naja, wer weiß, was das gewesen ist. Luther im Gewitter, vielleicht eine Angstprojektion. Es gibt auch andere Erklärungen. Aber für den, der diese Erfahrung gemacht hat, ist es die Wahrheit und die Wirklichkeit. Wir sind heute im Ostergottesdienst, um diesen Teil 1 der Ostererfahrung mitzunehmen. Wir hören, dass Jesu Kommen als Auferstandener angekündigt war. Und diesen historischen Fakt, dass das Grab leer war und wir dürfen erwarten, dass er da ist. Ostererfahrung Teil 2 aber muss jeder für sich persönlich machen, sei es im Gottesdienst oder im Alltag oder in der stillen Zeit, da wo uns Gott begegnet. Dass Jesus auferstanden ist und ich das für mich auch wirklich persönlich erfahre, ist keine Sache, die ich nun jeden Tag erlebe. Und stattfindet, die Erscheinung des Auferstandenen nach Ostern war auch jeweils so wie eine Einzeloffenbarung. Den Emmaus-Jüngern, Maria am Grab, am See Genezareth, am Sonntagabend in der Gemeindeversammlung. Es war immer wie eine Einzeloffenbarung, wo Jesus erscheint. Und so ist es heute im Grunde auch nicht anders. Unser Auferstehungsglaube lebt von solchen Einzeloffenbarungen, die man nicht jeden Tag macht, aber die richtungsweisen sind für unseren Glauben. Bei Paulus war es diese Bekehrung vor Damaskus und dann berichtet er im Korintherbrief noch einmal von einer Entrückung in den siebten Himmel. Das waren so scheinbar bei ihm so die zwei grundlegenden Ostererfahrungen, die für ihn diese felsenfeste Gewissheit ausgestrahlt haben. Ich weiß es, er lebt. Ich denke, bei uns ist es auch so, dass unser Auferstehungsglaube von solchen Einzeloffenbarungserfahrungen her leben. Und diese einzelnen Erfahrungen, die reichen auch für das ganze Leben. Wir müssen Gott nicht in jeder Krise neu erfahren und erleben und darin gestärkt werden, sondern leben von dem, was wir erlebt haben, was uns dann auch in den Krisenzeiten durchträgt. Aber wir dürfen uns ein Angesicht suchen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Diese Verheißung steht auch im Raum. Und da ist die persönliche Zeit für Gott schon auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Auch wenn Gott nicht verfügbar ist, es ist doch eine seltsame Erfahrung in den Osterberichten, dominiert, dass Jesus nicht zufällig irgendwo erscheint, sondern meistens Sonntag im Gottesdienst sozusagen. Einmal bei Johannes auch am See im Alltag, bei der Fischerarbeit. Aber die meisten Begegnungen mit dem Auferstandenen beginnen mit dem Hinweis, als die Jünger am ersten Tag der Woche beieinander waren, trat er in ihre Mitte. Das war praktisch Ostersonntag, der sonntägliche Gottesdienst. Da erscheint Jesus. Er ist bis Himmelfahrt auf Erden gewesen, aber er kommt vor allem an diesen Punkten zu den Jüngern am Sonntag. Der Sonntag, der prädestinierte Tag für Gottes Erscheinen, vor allem aber deshalb, weil man mit dieser Erwartungshaltung auch kommt, Gott will uns begegnen. Diese persönliche Bereitschaft, ihm zu begegnen, ist ganz wesentlich. Als ich über viele Jahre in der Gemeindearbeit mit Strukturfragen und Projekten beschäftigt war, sagte ich eines Tages, halt, so geht es nicht weiter. Ich brauche wieder so eine Ostererfahrung, so eine tiefe Gewissheit, er lebt wirklich, er ist da. Man kann natürlich in der Kirche auch vieles an geistlichem Leben produzieren und mit Geschäftigkeit herstellen, versuchen und Aktionen machen. Aber ist das wirklich aus dieser Erfahrung geboren noch, dass ich ihn wirklich erlebt habe? Und ich hatte das Gefühl, das ist nicht mehr da. Ich brauche das wieder neu und hatte dann feste Zeiten im Kloster reserviert. Und dann bin ich da und sage, Gott, jetzt bin ich hier, die Antennen sind auf Empfang gestellt, du kannst reden. Schön, sagte Gott sich, ich habe lange auf dich gewartet, jetzt kannst du auf mich warten. Nichts passierte, aber es waren viele Termine, viele Wochenenden oder ganze Wochen auch im Kloster. Und dann eines Tages, man rechnet gar nicht damit, dann ist er da. So mächtig und niederschmetternd, dass ich das nicht jeden Tag erleben möchte. Aber ich weiß wieder, er ist da, er ist wahrhaftig auferstanden, er ist mir persönlich erschienen. Osterberichte von Petrus und Maria sind schön und gut, aber einen Paulus haben sie auch nicht beeindruckt, bis er selbst vor Damaskus diese Erfahrung, Ostererfahrung Teil 2 gemacht hat, persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Der große Naturwissenschaftler Blaise Pascal zu Beginn der Neuzeit war ein Mensch, der sich wissenschaftlich sehr mit den Fragen der Natur befasst hat, und doch war er auch ein Mensch des Glaubens gewesen. Er ist gestorben und als er starb, fand sein Diener in seiner Weste ins Futter eingenäht ein Pergament, wo drauf stand, Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends 22:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht Feuer. Gott Abrahams, Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit. Die Empfindung von Freude und Friede. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude. Soweit dieses geheime Pergament, was er sein ganzes Leben mit sich getragen hat, ist auch ein schönes Symbol. Erfahrungen, die macht man nicht alle Tage, aber die trägt man dann mit sich und die tragen einen dann auch. Pascal macht eine geheime Erfahrung, die ihm diese Gewissheit gab, ich kenne ihn. Es gibt ihn, er ist wahrhaftig auferstanden. Und nun kann man eine lange Reihe von Zeugen des Glaubens aufführen, die mit ihrem Leben auch bezeugt haben, dass sie diesen auferstandenen Herrn begegnet sind. Die Märtyrer, die kirchlichen Reformer, die Widerstandskämpfer, aber auch die treuen Diener in aller Stille und Bescheidenheit und Selbstaufopferung wie Maria Theresia, Mutter Teresa, Eva von Thiele Winkler und andere, die Begegnungen mit dem Auferstandenen hatten. In meiner Heimat in Schönebeck ist es im Schniewendhaus ein schöner Brauch, Ostern morgens 6 Uhr zu einer Andacht zusammenzukommen und dann rauszugehen, so wie in der orthodoxen Kirche, nicht zu den Gräbern, sondern in den Garten, symbolisch in die Welt hinauszugehen und zu schauen, schauen waren weniger, aber zu hören dann, welche Zeugen der Auferstehung in der Welt vor uns schon waren. Und dann wird die Wolke der Zeugen lebhaft, indem einfach Namen verlesen werden, von Zeugen des Evangeliums, die diesen Auferstandenen erlebt haben. Ein schöner Osterbrauch, sich zu vergewissern. Wir mit unseren Ostererfahrungen stehen auf dem Fuß von Maria und Petrus. Und dann geht die Liste weiter bis in die heutige Zeit, dass Gott den Menschen begegnet. Liebe Gemeinde, Ostern ist nicht damals, sondern wir sind heute mittendrin. Heute, morgen, jeden Tag setzt sich fort, dass der Auferstandene sich uns offenbart und zu uns kommt. Teil 1 der Ostergeschichte nehmen wir mit. Das Grab ist leer. Er hat verheißen, ich werde kommen. Und wir dürfen damit rechnen. Teil 2 der Ostererfahrung muss jeder für sich persönlich machen. Die Stille kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Aus der Grabesstille heraus kommt das Auferstehungswunder. Machen wir uns auf, Ostern zu entdecken, in der Stille oder auch in den Fußspuren Jesu, mitten im Alltag, mitten in unserer Welt zu erleben. Er ist da, der Herr ist auferstanden, er ist Maria, Petrus, Blaise Pascal erschienen. Wer wird der Nächste sein? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.